Warum musst du am 1. Mai?
Willst du mich vielleicht ausschlafen?
Wenn du noch nicht weißt, was du am 1. Mai machen willst, dann haben wir Folgendes für dich. Am 1. Mai wollen wieder mehr als 1000 Nazis durch Leipzig laufen. Sie planen eine Route durch die Südvorstadt bis nach Connewitz. Das ist ganz klar eine Provokation, die schon am 3. Oktober gescheitert ist. Wenn du etwas dazu beitragen willst, dass die Nazis auch diesmal nicht laufen können, dann informier dich einfach. Alle Informationen zum aktuellen Stand und zu den Gegenaktivitäten erfahrt ihr im Netz, und zwar unter www.leftaction.de/antifa. Wir sehen uns am 1. Mai.
Na und, was machst du nun?
Keine Ahnung, aber mit den Chaoten will ich auf jeden Fall was zu tun haben.
Enough is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough. Enough is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough. Enough is enough. Hallo, hier seid ihr wieder bei Tipkin. Einmal im Monat von 18 bis 19 Uhr samstags auf Radio Blau. Die heutige Sendung wird sich mit dem Thema Frauen als Täterin im Nationalsozialismus beschäftigen. Die Erinnerung an den Nationalsozialismus ist mittlerweile fester Bestandteil in der Bundesrepublik geworden. So finden insbesondere zu den historischen Jahrestagen zahlreiche Medienberichte, Gedenkveranstaltungen und so weiter statt, wie dieses Jahr beispielsweise zum 60. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus am 8. Mai. Allerdings zeigt sich in dem Gedenken an die nationalsozialistische Zeit, vor allem in den letzten Jahren, ein Trend, Deutsche nicht mehr als Täter, sondern zunehmend als Opfer darzustellen. Obwohl Frauen als solche in Bezug auf den Nationalsozialismus selten explizit Erwähnung finden, wird gerade auf ihr angebliches Leiden verwiesen, wenn es darum geht, Deutsche als Opfer zu kreieren. Dass Frauen jedoch keinesfalls nur Opfer waren, sondern sich durchaus aktiv für den Nationalsozialismus engagierten und von diesem profitierten, soll im Laufe der Sendung genauer beleuchtet werden. Als Expertin haben wir heute Laura vom AFPL eingeladen. Der antifaschistische Frauenblock Leipzig beschäftigt sich seit längerem mit dem Thema Frauen im Nationalsozialismus. So wurde bereits im Jahr 2003 eine Ausstellung organisiert zum Mädchenkonzentrationslager an der Uckermark. Und in diesem Frühjahr wurde ein Vortrag bei der Veranstaltungsreihe an der Uni Potsdam zum Thema Frauen als NS-Täterinnen gehalten. Der folgende Vortrag von Laura gliedert sich in drei Teile. Er beginnt mit grundlegenden Überlegungen zu Frauen im Nationalsozialismus. Im zweiten Teil werden Frauen als Täterin im Nationalsozialismus, also in den verschiedenen Rollen als KZ-Aufseherin, Frauenrechtlerin, Ehefrauen, Mütter, Erzieherinnen oder Sekretärinnen näher beleuchtet. Und im dritten Teil wird auf den Umgang mit Täterinnen in der Frauenforschung eingegangen.
Wenn heute von den Verbrechen, die im Nationalsozialismus begangen wurden, gesprochen wird, werden meist nur Männer in den Mittelpunkt der Verurteilung gerückt. Frauen hingegen entlässt man aus ihrer Verantwortung, da sie nur im angeblich unpolitischen Privaten agiert hätten. Aber nicht nur das. Frauen werden als Opfer des Nationalsozialismus begriffen, die egal ob arisch, jüdisch oder sonst wie alle unter diesem System gelitten hätten. Diese Gleichstellung von Täterin und Opfer gilt es aufs Schärfste zu verurteilen. Warum es meiner Meinung nach so schwer ist, Frauen als Täterin zu begreifen, hat mehrere Gründe. Erstens, sicherlich war das NS-Regime ein strikt patriarchales System, wo arische Frauen zwar gleichwertig waren, jedoch geringere politische Macht hatten. Dies bedeutet aber auf keinen Fall, dass Frauen nicht das System unterstützt und mit aufgebaut hätten, denn der Nationalsozialismus war keine diabolische Diktatur von oben, wo alle ArierInnen zum Mitmachen gezwungen werden mussten. Es waren ganz normale BürgerInnen, die absolut einverstanden waren, dass JüdInnen keine Geschäfte führen durften und Menschen, die von der nationalsozialistischen Norm abwichen, weggesperrt und später ermordet wurden. Frauen wie Männer waren nicht nur einverstanden, sondern etablierten erst dieses barbarische System. Ein weiterer Grund, der die Sicht auf die Täterschaft von Frauen versperrt, ist die angebliche Friedfertigkeit und Fürsorglichkeit von Frauen. Dass dies aber keine angeborene Eigenschaft von Frauen ist, zeigt der Nationalsozialismus besonders drastisch. Denn jegliches Mitgefühl endete an den Grenzen der Volksgemeinschaft. So konnte jede noch so fürsorgliche und liebevolle Mutter, Schwester und Ehefrau gleichzeitig eine unglaublich brutale und gefühlskalte Folterin und Mörderin sein. Von allen Menschen, die nicht in die Kategorien arisch, Mann und Frau und gesund fielen. Ein Beispiel dafür ist die KZ-Oberaufseherin Johanna Langefeld, die deutsche politische Häftlinge verschonte, jüdische Häftlinge gegenüber jedoch kein Mitleid empfand und sie zum Teil tagelang ohne Wasser und Essen ließ. Ein dritter Grund ist der androzentrische Blick auf die Gesellschaft, der weibliche Handlungsfelder übersieht. Hausarbeit, Erziehung, Pflegetätigkeiten etc. werden als harmlos und unpolitisch gedacht. Dabei war gerade das NS-System dadurch gekennzeichnet, dass das Private politisch war, so dass es keine Handlung gab, die das System nicht gestützt und ermöglicht hätten. Die Täterschaft von Frauen zu erkennen, bedeutet, den Blick auf die Lebenswelt des Nationalsozialismus zu richten und nicht bei der Betrachtung und Schuldzuweisung an hervorstechende Personen wie Hitler, Himmler und Göring stehen zu bleiben. Der Nationalsozialismus war ein alle Lebensbereiche umfassendes System, an dessen Stabilisierung Frauen genauso wie Männer beteiligt waren. Im Folgenden will ich verschiedene Wirkungsfelder von Frauen im NS aufzeigen. Als größtes Wirkungsfeld von Frauen ist der Alltag zu werten. Die nationalsozialistische Geschlechterideologie vertrat einen absoluten Biologismus. Frauen waren von Natur aus sorgende Mütter und Hausfrauen. Dies ging mit einer Heroisierung und Aufwertung dieser Aufgaben einher. Die Rolle der Frauen wurde nicht als Privatangelegenheit aufgefasst, sondern als Akt des Politischen. Die Hauswirtschaft wurde als Teil der Volkswirtschaft begriffen und gerne richteten sich die Frauen danach, was dem eigenen Volke angeblich nutze. Sie kauften nicht mehr bei jüdischen HändlerInnen, heirateten keine Juden, pflegten keinen Umgang mit ihnen, sie schickten ihre zahlreichen Kinder zur HJ und zum BDM, lasen ihnen antisemitische Kinderbücher vor, kochten am Sonntag Eintopf, feierten die nationalsozialistischen Feste und so weiter. Es gab also keine Privatsphäre, in die sich zurückgezogen werden konnte und die unpolitisch gewesen wäre, wie es so gerne heute behauptet wird. Gerade in ihrer Rolle als Mutter und Hausfrau hatten deutsche Frauen die wichtige Aufgabe, die Kinder zu erziehen und so die nationalsozialistische Ideologie zu verbreiten und zu vertiefen. Als Ehefrauen waren sie dafür verantwortlich, ihre mordenden Ehemänner zu unterstützen und den nötigen emotionalen Rückhalt zu gewähren. Außerdem zählen zu diesem Feld auch die sogenannten Profitlerinnen. Damit werden Frauen bezeichnet, die sich auf verschiedene Weise bereichert haben. Zum Beispiel an Möbeln und Wertgegenständen aus Wohnungen, deren BewohnerInnen geflohen sind oder in Konzentrationslager deportiert wurden und die sie entweder für sich behielten oder weiterverkauften. Dass es sich hierbei nicht um eine kleine Gruppe von Frauen handelte, zeigt die Untersuchung von Frank Bajor, der allein in Hamburg die Zahl der Käuferinnen auf 100.000 schätzt, die sich an dem geraubten Eigentum der Jüdinnen aus ganz Europa bereicherten. Plötzlich trugen auch ärmere Arierinnen Pelze, teure Kleider und Schmuck, wohnten in größeren Wohnungen mit teuren, exklusiven Möbeln. Das besonders Verwerfliche daran ist, dass das mit dem Verkauf erwirtschaftete Geld die Ermordung der Jüdinnen finanzierte. Komme ich zum weiteren Themen- oder Wirkungsbereich, den Frauenorganisationen. Auch wenn es den Frauen nicht gestattet war, leitende politische Positionen einzunehmen, gab es doch einige Frauenrechtlerinnen, die sich für eine nationalsozialistische Frauenpolitik einsetzten. Am prominentesten ist die Reichsfrauenführerin Gertrud Scholz-Klink. Weitere völkisch-nationale Frauenrechtlerinnen waren Elisabeth Zander, Gida Diehl, Lydia Gottschewski und Paula Silber. Sie alle setzten sich für die Gleichwertigkeit von arischen Frauen ein, ohne ihnen mehr Rechte zusprechen zu wollen. Die Frauenfrage wurde nicht gelöst, sondern die Stellung der Frau neu interpretiert und heroisiert. Somit wurden die Frauen, indem ihre Mütterlichkeit und ihr Dienst am Volk gefeiert wurden, aus dem bürgerlichen Schattendasein geholt. Die Hausfrau und die Rolle der Frau für die Gesellschaft wurden aufgewertet. Dies zeigt sich in der organisierten Ausbildung von Müttern und ihrer quasi soldatischen Ehrung durch das Mutterkreuz. Diese Aufwertung ging aber mit einer radikalen Abwertung aller nicht-arischen Frauen einher. Auch auf anderen Ebenen waren die Auffassungen der Frauen antisemitisch. So gaben sie an, dass die Juden das Patriarchat erfunden und einem ursprünglich matriarchalen Germanien aufoktroyiert hätten. Zum anderen bestimmten sie die Emanzipationsbewegung der Frauen in den 20ern als jüdisch und sahen darin eine gefährliche Zerstörung der natürlichen Mutterrolle. Die Frauenverbände hatten auch kein Problem damit, Nicht-Arierinnen auszuschließen. Eine weitere relativ große Gruppe von Täterinnen waren die SS-Ehefrauen. Insgesamt waren es von 1931 bis 1945 240.000 Frauen. Sie waren Profitlerinnen, besonders diejenigen, die mit einem SS-Mann verheiratet waren, der in einem Konzentrationslager arbeitete. Die Haussklaven waren KZ-Häftlinge und oft stockten die Ehefrauen ihre eigenen Vorratskammer mit Lebensmitteln aus dem Lager auf. Oder ihr Mann brachte Schmuck, Möbel und andere Wertgegenstände von den Deportierten mit. Die Frauen fanden nichts Schlimmes dabei, dass ihre Ehemänner Menschen fabrikmäßig ermordeten. Sie waren Komplizinnen und Zuschauerinnen, bekamen Fotos und Erzählungen von Morden nach Hause geschickt, lebten direkt neben den KZs oder kamen zumindest auf Besuch. Teilweise übernahmen die Frauen Hilfsarbeiten, wie zum Beispiel Frau Mennecke, die ehrenamtlich die Gewebeproben im Zusammenhang mit dem Euthanasieprogramm untersuchte. Eine andere Frau meldete ihrem Mann, dass einige der Haussklaven unsauber gearbeitet hätten, worauf diese die Personen erschoss. Unter den SS-Ehefrauen wurden auch welche zu aktiven Mörderinnen. Ein berühmter Fall ist Elisabeth Willhaus, die Frau des Lagerkommandanten des KZ Lemberg, die von ihrem Balkon aus Häftlinge im angrenzenden Lager erschoss. Auch die 4-jährige Tochter findet am Erschießen von jüdischen Kindern Gefallen und ruft Papa noch einmal, noch einmal. Frauen konnten sogar Mitglieder der SS werden. Die Frauen wurden zu Funkerinnen, Stabshelferinnen, Mechanikerinnen und Krankenhelferinnen ausgebildet und in den annektierten Gebieten eingesetzt, wo sie zum Beispiel die Fernsprech-, Fernschreib- und Funkanlagen der Waffen-SS bedienten. Gegen Kriegsende gab es ca. 10.000 Frauen im weiblichen SS-Korps. Komme ich zu den Frauenberufen. Viele Täterinnengruppen finden sich in den Bereichen der sogenannten natur- und artgemäßen Frauenberufe. So gab es eine Reihe von Schreibtischtäterinnen, zum Beispiel Angestellte in der Verwaltung, die an der Erfassung jüdischer MieterInnen und anschließenden Arisierung von Wohnungen und Häusern beteiligt waren. Hier stellten sie die Verbindung zwischen der antisemitischen und rassistischen Ideologie und der Praxis her. Gerade auch in der Frauendomäne, den sogenannten sozialen Berufen, wurden diese Verbindung hergestellt. Als Angestellte verschiedener Ämter, wie dem Sozial- und Fürsorgeamt, waren viele Frauen daran beteiligt, die nationalsozialistische Gesundheits- und Sozialpolitik und die entsprechenden Verordnungen umzusetzen. Zum Beispiel das Gesetz zur Verhinderung erbkranken Nachwuchses. Sie sammelten Daten und untersuchten Fälle mit dem Zweck, die Antragstellenden in rassisch wertvoll, das heißt unterstützungswürdig und minderwertig einzuteilen und weitgehende Maßnahmen einzuleiten. Für die zweite Kategorie bedeutete dies oft die Einweisung in sogenannte Bewahranstalten oder Heil- und Pflegeanstalten, die für die Betroffenen mindestens Zwangssterilisation und Entmündigung oder auch Ermordung zur Folge hatten. In diesen Anstalten gab es wiederum viel weibliches Pflegepersonal und Ärztinnen, die an den Tötungen durch systematisches Verhungernlassen oder Giftinjektion beteiligt waren. Es ist davon auszugehen, dass so mindestens 200.000 Menschen ermordet wurden.
Pretend you're here. Pretend you're here.
Für Jugendliche, die als asozial, also als angeblich schädlich fürs Volk und verwahrlost kategorisiert wurden, gab es sogenannte Jugendschutzlager. Für Jungs in Moringen, für Mädchen in der Uckermark, in direkter Nähe zum Frauen-KZ Ravensbrück. Diese Einrichtungen galten als Erziehungsheime auch nach 1945, obwohl ihre Ähnlichkeit mit einem KZ evident war. Im Mädchen-KZ Uckermark arbeiteten neben den SS-Aufseherinnen ca. 80 Erzieherinnen, die sich sehr brutal den Gefangenen gegenüber verhielten. In den Frauenkonzentrationslagern, also vor allem in Ravensbrück und Bergen-Belsen, arbeiteten auch KZ-Aufseherinnen. Sie waren Mitglied des SS-Gefolges, einer der SS-angegliederten Frauenorganisation. Die Frauen trugen graue Uniformen mit Reichsadler, allerdings ohne Totenkopf, waren zum Teil kaserniert und bekamen eine ähnliche Besoldung wie die SS-Männer. In den Frauenkonzentrationslagern gab es eine klare Geschlechtertrennung. Die äußere Bewachung wurde von männlichen SS-Leuten, die innere von weiblichen ausgeübt. Das heißt, die direkte Herrschaft über die Inhaftierten hatten Frauen. Und vielleicht In den Frauenkonzentrationslagern gab es eine klare Geschlechtertrennung. Die äußere Bewachung wurde von männlichen SS-Leuten, die innere von weiblichen ausgeübt. Das heißt, die direkte Herrschaft über die Inhaftierten hatten Frauen. Aber sie standen an Brutalität und Sadismus männlichen KZ-Aufsehern in nichts nach. Nur sehr wenige Frauen wurden nach 1945 angeklagt und noch viel weniger wurden verurteilt. Galten doch Überlebende der Shoah als nicht glaubwürdig und schöne Frauen als nicht fähig zu solch brutalen Akten. Einige konnten mit ihrem geraubten Vermögen ein schönes, ungestörtes Leben verbringen, ohne jemals ihre Schuld eingestehen zu müssen, wie zum Beispiel Scholz Klink und Lina Heinrich in ihren späteren Veröffentlichungen deutlich machen. Frauen wird einfach nicht zugetraut, unmenschlich zu handeln. Ihre Verbrechen werden ignoriert, damit das Bild der guten und fürsorglichen Frau und Mutter und der Mythos der aus den Trümmern durch unschuldige Frauenhände wieder aufgebauten Republik nicht zusammenfällt. Aber auch wenn Frauen weniger politische Mitbestimmung und Verantwortung hatten, müssen ihre Taten in Relation zu ihren Handlungsmöglichkeiten bewertet werden und deshalb sind sie genauso schuldig wie die Männer. Frauen waren genauso wie Männer von der nationalsozialistischen Ideologie überzeugt, unterachteten Menschen, die nicht ihren Kriterien eines normalen, arischen Menschen entsprachen als wertlos. An den Frauen wird auch deutlich, dass es nicht unbedingt einen Zwang von oben geben musste, um grausam zu handeln. Gerade die SS-Ehefrauen quälten, schlugen und mordeten, ohne dass es irgendjemand von ihnen verlangt hätte. Dass Empathie noch heute an Konzepte wie Volksdeutsche gekoppelt ist, zeigt sich nicht nur an der Aufregung, wenn irgendwo auf der Welt neben unzähligen anderen Menschen auch drei Deutsche sterben, sondern auch an den heutigen Opfermythos der Deutschen im NS, wo der im Bombenkrieg getöteten, angeblich unschuldigen Zivilbevölkerung weitaus mehr Mitleid entgegengebracht wird als den Millionen ermordeten Jüdinnen, Russen, Polen etc. In dem dritten Teil des Vortrages geht es um die Frauenforschung und wie sie Frauen im Nationalsozialismus beleuchtet hat. Und ich berufe mich dabei auf einen Artikel vom AfBL, der im CI 102 erschienen ist. Frauen als Täterin im Nationalsozialismus und die Frauenforschung. Die Hälfte der Schuld der Frauen. Die allgemeine Geschichtsforschung kümmerte sich nach 1945 wenig um den Themenkomplex Frauen und ihre Rolle während des Nationalsozialismus. Lediglich die Trümmerfrauen wurden als Symbol für die Bereitschaft der Menschen in Deutschland, ihr Land wieder aufzubauen, überhöht dargestellt. Erst die Frauenforschung, ein Kind der zweiten Frauenbewegung, nahm sich seit Anfang der 70er Jahre des Themas an. Wie bei allen Forschungsrichtungen, die ihren Ursprung in einer sozialen Bewegung haben, sind auch in der Frauenforschung die Forschungsthemen und die Frage, wonach im historischen Prozess gesucht werden soll, geprägt durch die Ziele und Vorstellungen der Akteurin der zweiten Frauenbewegung. Die Perspektiven, aus denen sich die Frauenforschung dem Thema genähert hat, sind sehr unterschiedlich. Dennoch wird jede durch das große Dilemma der Frauenforschung bestimmt. Ergebnisse erzielen zu müssen, die als positive Identifikationsgrundlage für die Frauen in der Gesellschaft und besonders in der Frauenbewegung gelten können. Also trat eine identifikationsstiftende Perspektive sehr stark in den Vordergrund und auch die Geschichte der Frauen im deutschen Faschismus wurde in erster Linie auf diese Basis untersucht. Um einen positiven Bezug zu ermöglichen, wurde zum einen die angeblich besondere Nähe der Frauen zum Frieden und zur Gewaltlosigkeit hervorgehoben und zum anderen der Forschungsschwerpunkt auf Widerstandskämpferinnen gelegt. Außen vor blieb dabei die Schuld von Frauen im Nationalsozialismus. Eine weitere Richtung, die der identifikationsstiftenden Perspektive sehr nahe ist, lässt sich in Studien finden, die Frauen im Nationalsozialismus vorrangig unter dem Aspekt der Opferrolle untersuchen. Indem Frauen in erster Linie als Opfer der patriarchalen und frauenfeindlichen nationalsozialistischen Geschlechterpolitik gesehen werden, werden Täterinnen zu Opfern gemacht. Sie seien der Unterdrückung und Herrschaft der männlichen Nationalsozialisten ausgesetzt und daher gar nicht in der Lage gewesen, sich gegen den Nationalsozialismus zur Wehr zu setzen. Das Hauptforschungsinteresse wurde auf die Analyse des nationalsozialistischen Frauenbildes gesetzt, wodurch das reale Alltagsleben und Verhalten der arischen Frauen ausgeblendet wurden. Ebenso wie die Lebensbedingungen von minderwertigen Frauen wie Jüdinnen, Sinti und Roma, Lesben, psychisch Kranken, Asozialen und andere. Am extremsten vertritt Gisela Bock die Opferperspektive, indem sie so weit geht, die Zwangssterilisation, die an Frauen durchgeführt wurde, mit dem Genozid an den Jüdinnen und Juden zu vergleichen. Ihre Studie eröffnete zwar eine wichtige Debatte über den Zusammenhang von Sexismus und Rassismus, indem sie deutlich machte, dass die nationalsozialistische Geburtenpolitik unter der Prämisse der Aufartung der Rasse durchgeführt wurde und somit gleichzeitig ein männlicher Idealtyp glorifiziert werden konnte. Es zeigt sich jedoch auch, dass Bock versucht, Frauen im Nationalsozialismus ein Mehr an Opferstatus zuzuschreiben, indem sie versucht, Frauen und Jüdinnen und Juden als Opfer gedanklich zusammenzubringen. So bezeichnet sie die Tatsache, dass viele Frauen bei Zwangssterilisationen starben, als geplanten und bewussten Massenmord. Mitte der 80er Jahre setzte sich innerhalb der Frauenforschung der Begriff der Mittäterinnenschaft als konsensfähig durch. Während Männer die Vorherrschaft im Dritten Reich besaßen, haben Frauen lediglich ihre Verantwortung an sie delegiert. Die Frau könne also nicht schuldig gelten, nicht zur Täterin werden, da ihre Schuld nur in der Selbstaufgabe zugunsten des Mannes zu suchen sei. Eine Mittäterinnenschaft wird anerkannt in der Rolle der treusorgenden, unterstützenden Gattin und Hausfrau des Täters. Der Begriff der Mittäterinnenschaft wird hier als analytischer Arbeitsbegriff verstanden, mit dessen Hilfe den unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Taten von Frauen und Männern Rechnung getragen werden soll. Einige dieser Täterinnengruppen habe ich ja in den ersten beiden Abschnitten dargestellt. So war es für Frauen sehr wohl möglich, im Nationalsozialismus die Rolle der Täterin einzunehmen. Sei es als Täterin mit einem spezifisch weiblichen Aufgabengebiet wie Krankenschwestern und Sozialarbeiterin oder mit einem Tatprofil, das dem der Männer entsprach, wie beispielsweise die SS-Aufseherin im KZ.
Turn the page on the day, walk away. Cause there's sense in what I say. I'm 45th generation Roman, but I don't know them or care when I'm spitting. So return to your sitting position and listen, it's fitting. And I'm miles ahead and they chase me. Show your face on TV, then we'll see. You can't do half, my crew laughs at your rhubarb and custard verses. You rain down curses, but I'm waving your hearses driving by. Streets riding high with the beats in the sky. All stare, eyes glazed, garage burned down, the fire raged. For 40 days and in 40 ways. But through the blaze they see it fade. The sea of black, the beaming heat on their faces. Then a figure emerges from the wastage. Eyes transfixed with a piercing gaze. One hand clutching his sword raised to the sky. They wonder how, they wonder why. The sky turns white, it all becomes clear. They felt lifted from their fears. They shed tears in the light after six dark years. Young bold soldiers. The fire burns, cracks and smoulders. 5 years older and wiser. The fires are burning on fire, never tire. Slay warriors in the forests and on higher. We sing, hear the strings rising. The war's over, the bells ring. Memories fading, soldiers slaying. Looks like geezers raving. The hazy fog over the ball ring. The lazy ways the birds sing. A new baby's born every day. Men may be scorned today, but look at things the other way, cause it may well be your final day. And then the crowds roar, they slay, they all say. I produce this using only my bare wit. Give me a jungle, a garage beat, and admit defeat. Use war and past injury as my metaphor and simile. Get all applications into me before the deadline. Cause it's a fine line between strife for crimes and a life for crime.
but you will reach the day, and it's all mine. You can take it or leave it. I shake and reveal stage tricks like Jimi Hendrix. In the afterlife, gladiators meet their maker. Float through the wheat fields and lakes of blue water to the next life from the fortress. Away from the knives and slaughter to their wives and daughters. Once more before the Lord judges over all of us. It's in this place you'll see me. Brace yourself, cause this goes deep. I'll show you the secrets, the sky and the birds. Actions speak louder than words. Stand by me, my apprentice. Be brave. Clench fists.
Aber was machst du am 1. Mai?
Willst du mich vielleicht ausschlafen?
Wenn du noch nicht weißt, was du am 1. Mai machen willst, dann haben wir Folgendes für dich. Am 1. Mai wollen wieder mehr als 1000 Nazis durch Leipzig laufen. Sie planen eine Route durch die Südvorstadt bis nach Connewitz. Das ist ganz klar eine Provokation, die schon am 3. Oktober gescheitert ist. Wenn du etwas dazu beitragen willst, dass die Nazis auch diesmal nicht laufen können, dann informier dich einfach. Alle Informationen zum aktuellen Stand und zu den Gegenaktivitäten erfahrt ihr im Netz, und zwar unter www.leftaction.de/antifa. Wir sehen uns am 1. Mai.
Na und, was machst du nun?
Keine Ahnung, aber mit den Chaoten will ich auf jeden Fall was zu tun haben.
Das waren Egotronic, die jetzt wahrscheinlich gerade am Konnewitzer Kreuz spielen mit noch zwei oder drei anderen Bands, deren Namen ich jetzt gerade nicht weiß. Da könnt ihr jetzt ja alle mal schön hingehen und tanzen und morgen natürlich den Nazi-Aufmarsch verhindern.
Bima andek mam sali, yem shoji chare boatu ma sali, yem ta hosh kol ma jalo tali, lugu rapo dumo ko fate dalo ren, fuki watok ben wono jot oto bay dao, bok lan ma kamere, jurom nyari nyanga men, poli chi nyai be arita kar, bo shofar ma tahao, nyan chok chakaram, nyine nyek sa ganao tas, dembo oto rut aprant bi tambale la cha pas, aks bagen tiga iye, won pek mungu to god, sege tiye god, nebu kon, ne aprant bi.
Hey boy fish, now to dekon, sama wechi tale la chi nokon, manangu se mweli jot sa bakan, da fol luga bu chori sakan.
Jok ben na jar aussi ñene ñu duggé né jaar ci ñi pop ñu sémi ñi ne ko ci auto bi ci tonu ba rakol ci sen gemmi ñi nekk ci kanamu auto bi ci mo ci feul ge ba na fatal ben waju tal ne ko gawal ko bu yag bu daam dire jep di wal ndey santi tak fess del ci auto bi ñep na ciel ñi tit ñi jax ñi amé cardia ben boy bu deugër fek dal di fat na fit mala di xol sa bi xol di ma nan ñi ñoo ñak xol kek da dama kepp bi sama xam bi ma sol kek di ma ray di ma nan boy bi mo mol lam sama wet bi sama ciel ex ba ko la ban gayne fat lam sen gen dama benen life addu kal pay la ñuy dund ci tan bi bes bu yalla sak nya ngay defesul man yaw suma mag wala suma rak way bi boy bi boy ndax xam na lan mo wara tax ken nak lañu wara wax bi boy sen bop wala gañ jël tak suñ ko wap ben affaire am tay la kay dal yu sen bir nok bu boy amone job rek dal ni sol wala lañu ciop bu cioy ak baaj don def sen job baña bayeku bon agression am dina wañeku bi boy tekeku ndax ñak dafa mak ñak ngor ani tax ci benn bi di gor ay gor jemal yodo rek ndollo lepp ngir or da nga wara ñak tay fon ndax ya nga tak di fay ci ay lay teeru ko ci ma bay maye am tout dakay limu tek nga jaay gaadu say way dem ci ciakay wallahi argami xalay adu ndaka yeyay añamay gako dakaru njaay diko ciay ciay jaru fe jaay dañu lay bac nga nan ay ñu ñi fal ñoy suñu non ci lu wor bay
kom kom rew ka ko seen bank mon vieux
ñuy tok dunde yakar deug di bank mon vieux
So, das war es mal wieder mit Hipkin hier auf Radio Blau. Ich hoffe, ihr konntet einigermaßen diesem ziemlich anstrengenden Thema folgen. Ja, schönen Samstag noch.